Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Den ersten Förderpreis hat sie bekommen, da war sie gerade mal 15, die Berlinerin Dana Vohwinkel. Und so ging es gerade weiter bis zum Bachmann-Wettbewerb, da war sie 25 und gewann unseren Deutschlandfunkpreis mit einem Auszug aus ihrem ersten Roman, der jetzt genau heute erscheint. Die Geschichte einer jüdischen Familie zwischen Chicago, Berlin und Tel Aviv und Jerusalem, Gewässer im Ziplock heißt er. Und Dana Vohwinkel ist jetzt im Studio bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung.
So viel Jüdisches über Religion, den Alltag liest man bei Ihnen, lernt man in Ihrem Roman. Viele Begriffe kannte ich, einen musste ich im Glossar nachschlagen. Was, Frau Vohwinkel, ist ein Trefeteller?
Also es gibt die Kaschrut, das sind die Speisegesetze im Judentum. Und etwas ist entweder koscher, das kennen, glaube ich, die meisten Deutschen. Wenn etwas nicht koscher ist, dann ist es Träf. Das heißt, ein Trefeteller ist ein Teller mit nicht koscherem Essen darauf.
Und diesen Teller, den verputzten Margarita, das ist die Hauptperson, 15 Jahre alt. Sie lebt in Berlin mit ihrem Vater Avi. Der hat eine verwickelt israelisch-deutsche Herkunft. Seine amerikanische Ehefrau Marsha hat die Familie früh verlassen. In Chicago leben deren Eltern und dort begegnen wir Margarita zu Beginn beim alljährlichen Sommerbesuch bei Oma und Opa. Ja, und Margarita, die hat ab Seite 1 den Kanal irgendwie gestrichen voll. Hier geht eigentlich alles auf die Ketten mit dieser Familie, mit der Situation, dem Jüdischsein. Was ist denn mit ihr, Frau Vohwinkel? Ist das so typischer Teenager-Weltschmerz oder doch was Besonderes?
Es ist lustig, dass Sie das fragen, weil ich da vorgestern bei der Buchpremiere auch drüber nachgedacht habe mit der Moderatorin. Und ich habe ziemlich vehement gesagt, die ist einfach 15 und die hätte den Kanal auch gestrichen voll, wenn ihre Eltern irgendwie Hand in Hand die Côte d'Azur runterschlendern würden und irgendwie, ich weiß es nicht, sie jeden Morgen in ein Butterbrot an ihrem deutschen Küchentisch geschmiert bekäme. Und jetzt denke ich aber doch wieder darüber nach, ob es nicht die Situation ist. Sie hat natürlich furchtbares Heimweh, ich glaube, da hat sie keine Lust mehr drauf, sie will nach Hause und vielleicht will sie einfach lieber zu Hause den Kanal gestrichen voll haben, ja, wo wenigstens ihre beste Freundin sitzt.
Ich meine, das Verhältnis zu ihrem Vater ist eins der wichtigsten für Margarita. Als Sie, Frau Vohwinkel, vor 2 Jahren in Klagenfurt gelesen haben, da gab es vom Roman erst 20 Seiten. Ja. Und Sie haben erzählt, dass Sie zuerst den Vater als Figur hatten, den Avi. Er ist Kantor in der jüdischen Gemeinde in Berlin. Was hatten Sie anfangs vor oder mit ihm im Sinn?
Also eigentlich war das am Anfang nur so ein Gedankenexperiment. Ich wollte mich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig bewerben und zwar für den Masterstudiengang und dafür braucht man ein Romanprojekt. Und ich war mal wieder freitagsabends in der Synagoge und habe dem Kantor da beim Singen zugehört. Also eigentlich bin ich ins Konzert gegangen, weil oft Gebete in Synagogen einfach kleine Konzerte sind und wunderschöne gemeinsame Momente. Und habe angefangen, darüber nachzudenken, warum das so ist, dass in vielen dieser Synagogen, in denen ich schon war, Kantoren eigentlich so total enigmatische, schillernde Figuren sind. Und ich glaube, ich habe da gar nicht mit so einem Plan drüber nachgedacht, aber solche Figuren haben ja ein großes literarisches Potenzial, weil sie haben eine Aufgabe, also es gibt etwas, an dem man sich langhangeln kann, aber sie sind eigentlich weiße Leinwände. Also ich konnte dann einerseits mich so orientieren an diesem Gebet, an diesem Ritus, an diesem, was seit Jahrhunderten gleich ist und dann aber mein eigenes dann noch dazufügen. Und dadurch hat mir das total geholfen, schon mal so wenigstens einen Beruf zu haben für eine Figur. Also dass es etwas gibt, was diese Figur auszeichnet.
Zu Avi kam aber dann Margarita und dann auch Marsha, die Mutter. Die kommt dann Center Stage, könnte man sagen, als nämlich beschlossen wird, dass Margarita Marsha besuchen soll, ihre Mutter in Israel, wo Marsha nämlich gerade als Wissenschaftlerin forscht. Und von Chicago wird sie also ins Flugzeug gesetzt, die Margarita ab nach Tel Aviv. Und Margarita hat natürlich überhaupt keinen Bock auf diese Reise und die Mutter zu. Und dann geht auch gleich alles schief. Am Flughafen wartet sie vergebens, die verpeilte Mutter hat es irgendwie nicht mit dem Ankunftsdatum hinbekommen. Na super, denkt Margarita, textet ihrem Helikoptervater in Berlin, der natürlich ausflippt. Sie selbst, Frau Vohwinkel, teilen ja einige biografische Züge mit dieser Familie auch. Ich habe mir vorgestellt, ging es bei Ihnen auch so turbulent zu?
Ja, definitiv. Ich bin eigentlich sehr vorsichtig damit, über die autobiografischen Aspekte im Text zu sprechen, weil es viele davon gar nicht gibt. Also die ganzen Eckpunkte stimmen nicht. Einiges ist verfremdet, aber also ich habe gar keine israelische Familie zum Beispiel. Ich habe nur amerikanische Familie und nur väterlicherseits. Also es ist schon alles ein bisschen verdreht.
Aber die Action?
Aber die Action des Chaos, definitiv. Die also, kenne ich sehr gut.
Erstmal ist Margarete also allein in Tel Aviv. Und man muss ja sagen, Herr, also für 15 Jahre ist sie verflucht erwachsen. Ne? So eine echte Berliner Göre, die pfeift auf das von Papa Flux gebuchte Hotelzimmer und sucht lieber den jungen Typen auf, den sie im Flugzeug kennengelernt hat. Wir dürfen ab jetzt, glaube ich, nicht mehr viel verraten. Jedenfalls ist sie äußerlich ultra cool, innerlich doch aber sehr zerrissen in einem Mischmasch der Gefühle. Lassen wir mal ihre Sexualität, die auch recht entschieden ist, beiseite an dieser Stelle, Frau Vohwinkel. Aber wie steht sie denn eigentlich selbst zu diesem jüdischen Milieu, in dem sie aufwächst, zum Jüdischsein?
Ich glaube, sie hat das große Glück, dass es ihr dort ein bisschen egal sein darf, was es natürlich nicht ist. Und das wird ja auch im Laufe des Romans klar, dass viele Dinge, die man für selbstverständlich nimmt, es nicht sind. Ich glaube, auch da wieder, natürlich ist es kulturelle Zerrissenheit, ist es eine Zerrissenheit zwischen den Orten, die sie kennt, den Sprachen, die sie kennt. Aber sie ist 15, sie ist zerrissen. Es ist ihr Job, sich zu ärgern und zu schämen und nicht zu wissen, wo sie hingehört. Und ja.
Ist sie denn gläubig?
Ich glaube, sie glaubt an viele Dinge, aber nicht an Gott. aber vielleicht ist Margarita der perfekte Beweis dafür, dass man nicht besonders gläubig sein muss, um trotzdem sehr, sehr jüdisch sein zu können.
Ich meine, die Religion und ihre Riten und Regeln prägen vor allem das Leben des Vaters, ne, schon von Berufswegen. Innerlich ist es aber auch bei ihm so irgendwie ein Durcheinander, wie eigentlich bei allen Figuren im Roman. Sie haben, Frau Vohwinkel, mal gesagt, es ginge Ihnen auch darum, so unsere Stereotypen, Vorstellungen von Orthodoxie aufzubrechen. War das auch ein Impuls für diesen Roman?
Nicht für diesen Roman, aber den wollte ich vorher schon schreiben, aber es war ein Impuls, den ich in Klagenfurt dann hatte. Und ich glaube, was mir diese Jury-Diskussion nochmal gezeigt hat, wirklich auch in Vorbereitung auf das Schreiben dieses Romans, war, dass nichts davon, was Avi tut, extrem ist. Es ist nur in dem Kontext, in dem er es tut, extrem. Weil sonst, also das Argument in dieser Jury-Diskussion war ja quasi, der muss orthodox sein, denn er ist religiös, denn er hält sich an die jüdischen Speisegesetze, er hält einigermaßen gut Schabbat. Und dann müsste man aber im Umkehrschluss auch sagen, wir leben in einem christlich-fundamentalistischen Staat, weil sonntags hier die Geschäfte zu sind. Und ich glaube, das wollte ich ein bisschen brechen. Und das war dann doch sehr, ja, das ist natürlich eine politische Frage, die sich beim Schreiben schon viel gestellt hat.
Ich meine, ja. Sie beziehen sich jetzt auf diese Diskussion, da gab es ja auch so Vorwürfe von einem Juror, ja, der Text, der hängt sich so an so eine Mode an, so wie so genau. also Netflix-Serie, wie unorthodox oder so in der Richtung. Hat diese Debatte damals, da haben Sie ja auch entschieden reagiert und sagt, was denn das, was soll denn dieser Quatsch, Sie dann beim weiteren Schreiben doch beeinflusst?
Ich glaube, fürs Schreiben nicht, aber für die Fragen, die ich mir beim Schreiben gestellt habe, schon. Also ich fand die Debatte selbst sehr exemplarisch dafür, warum es vielleicht auch ein trotziges Schreiben braucht. Und eigentlich, glaube ich, flüchte ich mich sehr gerne in irgendwie Ambivalenzen und es ist kompliziert und es ist uneindeutig. Aber ich glaube, man kann auch versuchen, kein Manifest oder politisches Programm zu schreiben und trotzdem bestimmten Dingen irgendwie ein bisschen trotzig entgegenzustehen. Und das war, glaube ich, das hat mich beim Schreiben sehr beschäftigt.
Natürlich gibt es in der Familie, wie jetzt im Roman, eben auch den permanenten Diskurs Juden in Deutschland, Deutschland und Israel, die Shoah-Vergangenheit. Auch damit ist Margarita beständig konfrontiert. Und finde ich, es ist eine sehr geschickt von Ihnen, gerade Margarita, also da so ins Zentrum zu stellen, auch mit all diesen Fragen, die sie jetzt mit 15 auch irgendwie reflektieren muss, aber auch einfach oft keine Lust dazu hat. Wie geht sie denn damit um?
Sie flüchtet sich auch in Dinge, so wie ihr Vater, der sich ja ins Gebet flüchtet. Sie flüchtet sich in ihr Handy, in Bücher, in irgendwie in soziale Beziehungen, also ihre beste Freundin, aber auch dieser Junge, der uns im Text begegnen wird, oder dieser junge Mann vielleicht eher. Und sie kriegt schlechte Laune. Sie ist einfach scheiße drauf. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man jetzt hier suchen darf. Aber,
auf jeden Fall. Genau.
Ja, sie findet es einfach richtig doof. Und da liegt ja auch ein Potenzial drin. Das heißt ja, dass man was ändern will.
Mhm. Ich meine, unser Deutschlandfunk-Büchermarkt-Kollege Jan Drees hat ihren Roman als neue Phase der Shoah-Erinnerungskultur bezeichnet. Das ist ein bisschen pathetisch, aber schöner wird es, wenn er sagt, ein Roman zwischen Flying and Leaving Home. Das finde ich total cool. Also sozusagen zwischen nach Hause fliegen und nach Hause verlassen. Das ist eigentlich doch schön getroffen für Margarita, oder?
Ja, vielleicht hat sie auch nicht nur ein Zuhause. Und vielleicht hat sie trotzdem dadurch oder vielleicht hat sie gerade deswegen überall, wo sie ist, Heimweh. Und Zuhause ist ja was anderes als Heimat. Also dieser Heimatbegriff, das haben wir ja jetzt rauf und runter, das braucht sie nicht, das ist, das will sie nicht, das hat sie nicht. Aber sie hat Zuhauses und ich glaube, dass sie sich selbst ein Zuhause sein kann. Also ich glaube, dass sie, für mich lernt sie in diesem Roman auch, dass sie eigentlich irgendwie vielleicht auch ein Schneckenhaus mit sich rumträgt und dass da auch ein großes Potenzial drin liegt und ein großes Glück.
Wenn ihr Roman spielt, auch genau in der Gegenwart, in der Sie ihn geschrieben haben, also Ereignisse wie die Pandemie oder der Ukraine-Krieg, haben Sie auch aufgenommen? Wie hat das Ihr Schreiben des Romans beeinflusst, so direkt entlang der alltäglichen und auch politischen Realität?
Also tatsächlich ist der Krieg ausgebrochen, als ich gerade so in der Hälfte war. Und natürlich war nach 3 Tagen klar, okay, das muss irgendwie Eingang finden, zumal Margarita doch irgendwie eine irgendwie mit der Ukraine verwobene Familiengeschichte hat, die auch da schon thematisiert worden war. Und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass es nicht anders geht. Die große Schwierigkeit war, dass der Roman im Sommer 2023 spielt. Nun erscheint er im Sommer 2023 und so ein ganz bisschen musste ich in die Zukunft gucken. Und man wusste natürlich nie, was noch passiert. Ich bin, was die Demonstrationen in Israel angeht zum Beispiel, war ich mir relativ sicher, dass es die einfach immer geben wird. Und deswegen war es ein leichtes, Margarita dahin zu schicken. Und es, jetzt ist es aber, stellt man sich, glaube ich, jetzt andere Demonstrationen vor, als ich sie mir vorgestellt habe, als ich geschrieben habe.
Und noch einen Satz müssen Sie uns schenken, Frau Vohwinkel, wenigstens zum Titel. Gewässer im Ziplock. Ich muss ja gestehen, als ich ihn das erste Mal hörte und dann las, dachte ich erst, es sei wie auch ein jüdischer, hebräisch-religiöser Begriff, um mich dann selbst auszulachen. Natürlich, Zip und Lock, das ist der Plastikbeutel mit diesem Reißverschluss. Oh Mann, was hat es eigentlich damit auf sich?
Margarita fliegt viel. Und wer viel fliegt, kennt diese Blocktütchen nur zu gut.
Und dann hat man reintun
genau
müssen,
ne? Und stopft es da rein und dann geht es kaputt und man braucht ein neues und die sind alle genervt. Und sie glaubt, ganz am Anfang hat ihre Großmutter ihr Proviant für ihre Reise nach Israel mitgegeben, das sie aus diesen Ziplock-Tütchen holt. Und währenddessen betet ihr Vater Avi in Berlin den 93. Psalm, in dem es um die tosenden Gewässer geht. Und ich fand es so ein schönes Bild, diese Gewässer ist ja nicht etwas, was man irgendwo reintun kann. Gewässer sind ja quasi ein Mengenwort und irgendwie diese Gewässer, das Blut, der Schweiß, die Tränen, der Psalm in diesen Tütchen.
Das ist auf jeden Fall ein echt starkes Bild. Dankeschön, danke. Frau Vohwinkel, für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Alles Liebe
Ihnen.
Und Gewässer im Ziplock, der Roman von Dana Vohwinkel, ist im Suhrkamp Verlag erschienen, hat 363 Seiten und kostet 22 €.